Darf ich zu Beginn dieser Predigt eine Frage stellen? Es wird mich interessieren. Und zwar, wann habt ihr zum letzten Mal etwas neu angefangen? Mal kurz überlegen. Gibt es etwas, was Sie, was ihr, was du neu begonnen hast? Neu angefangen. Also nicht nur Routine, Gewohnheit, das Übliche weitergeführt. Unser Leben besteht aus ganz viel Routine. Du kannst nicht ständig neu überlegen, was mache ich? Man frühstückt morgens, man isst abends, zu Abend. Das ist irgendwie sinnvoll. Und zwischendrin gibt es ein Mittagessen. Wir gehen zur Arbeit, es gibt ganz viel Alltag und Gewohntes. Aber gibt es etwas, was neu war, was ihr angefangen habt? Könnt ihr da was sagen? Jemand irgendetwas neu angefangen?
Ja.
Einfach laut rufen.
Ich habe seit anderthalb Monaten überhaupt angefangen, überhaupt Bibel zu lesen. Also, ja.
Das ist stark. Guter Anfang.
Danke.
Angefangen, Bibel zu lesen. Sag's nur mal so, dass alle hören. Und da kann man Entdeckungen machen. Es müssen aber nicht nur so geistliche Dinge sein. Ja. Ja, das zum Beispiel. Vor 3 Jahren. Ja, stark. Klavierspielen. Eigentlich sagt man ja, musst du machen so, also bevor die Schulzeit beginnt oder im Grundschulalter oder so. Und das kann man aber ein bisschen später noch machen. Ein bisschen, nur ein bisschen später. Sonst noch, Neuanfänge. Eine Sprache gelernt, neue Spazierwege gegangen, irgendwas anderes. Ja, überhaupt. Diese ganze Social-Media-Geschichte und was sich so technisch tut. Es gibt ja so viel Neues in dieser Welt. Und wenn du nicht neu anfängst, dann hängst du irgendwann ab. Also, WhatsApp schreiben. Ob man dazu gratulieren kann, weiß ich auch nicht, aber... Ja, bitte? So, und das klingt nochmal viel grundsätzlicher. Ja, also das ist nicht nur mal ein bisschen WhatsApp, sondern nochmal ein richtiger Neustart. Ja?
Sie sind ganz von hierher gezogen.
Oh, Umzüge sind auch solche Neustarts, ein Neuanfang. Du lässt was Altes zurück, Beziehungen, Wohnorte, ein Stück auch von dem, was man Heimat nennt und beginnt wieder neu von vorne. Wenn wir ehrlich sind, Neuanfänge gehören zu unserem Leben immer wieder dazu. Wir fangen immer wieder neu an. Und wenn wir das nicht tun, haben wir schon ein bisschen aufgehört zu leben. Die Bibel ist interessanterweise voll von Anfangsgeschichten. Davon, dass Gott mit einzelnen Menschen immer wieder neu beginnt. Dass er anfängt. Überhaupt hätten es viele Personen und Namen überhaupt nicht in die Bibel und in unser gesamtes Bewusstsein geschafft, wenn sie nicht angefangen hätten. Häufig beginnen diese Geschichten zu einem Zeitpunkt, wo die Einzelnen eigentlich schon am Ende waren. Oder wo man so den Eindruck hatte, da gibt es jetzt nicht mehr so viel zu erzählen, die Geschichte ist eigentlich schon geschrieben, deren Lebensgeschichte. Abraham zum Beispiel. In 1. Mose 12 spricht Gott zu Abraham, einem Mann, der, sagen wir mal, fortgeschrittenen Alters ist, 75, und sagt zu ihm, geh aus deinem Vaterland, aus deinem Heimatland, in ein Land, das ich dir zeigen will. Er sagt nicht, geh dahin oder dorthin, du findest es bei Google Maps, kannst du mal gucken, so lang fährst du und so. Nee, er sagt, in ein Land, das ich dir zeigen will, Ziel noch unbekannt, trotzdem Signal zum Aufbruch. Und er bekommt ein Versprechen dazu, Abraham, ich will dich segnen, sagt Gott zu ihm, und du sollst ein Segen sein. Und dann geht er. Er bricht auf. Und dieses Wagnis, dieses Vertrauen, einfach den ersten Schritt auf einem Weg zu gehen, von dem noch nicht klar ist, wohin er führt und wie lange er überhaupt geht, das heißt Glauben. Und der wird dann in der ganzen Bibel bis hinein ins Neue Testament als vorbildlich dargestellt. Abraham, Vater des Glaubens, weil er es gewagt hat, im Vertrauen diesen Schritt zu gehen, weil er neu angefangen hat. Gott fängt an. Gott ist ein leidenschaftlicher Anfänger und er bleibt es. Er fängt immer wieder an. Mit uns, mit seiner Welt, mit seinen Menschen, mit Einzelnen, mit Gemeinden. Die Bibel ist voll von Anfangsgeschichten. Denken wir an Ruth, eine Frau, deren Geschichte eigentlich auch schon zu Ende war. Sie hat geheiratet, ihr Mann ist verstorben, sie hat in eine Familie hineingeheiratet, wo die ganzen Männer gestorben sind. Da blieben nur noch die Frauen übrig. Und die Frauen in der damaligen patriarchalen Kultur waren schutzlos, eigentlich versorgungslos. Sie hatten nicht den Grundbestand zum Leben, sozial aus allen Rastern gefallen. Und Ruth im fremden Land, in einer Religionsgemeinschaft, zu der sie nicht gehört, einem Gott zu glauben, zu vertrauen, den sie gar nicht kennt. Und eine Geschichte beginnt neu mit ihr. Und sie hat es geschafft in den Stammbaum von David, dem großen König Israels, bis in den Stammbaum von Jesus, an den wir glauben, dem wir vertrauen. Gott beginnt neu. Gott fängt an mit Abraham, mit Ruth, mit Männern und Frauen unterschiedlichen Alters, unterschiedlichster Situation, von unterschiedlichem Status. Und wir könnten das fortsetzen, könnten von Maria von Magdala sprechen, von Simon dem Fischer, der zum Menschenfischer wurde, und vielen anderen. Gott fängt neu an. Das ist seine Art anzufangen. Das ist das Wesen Gottes. Die beiden großen Bücher der Bibel oder Buchsammlungen vielmehr, Altes Testament und Neues Testament, beginnen mit Anfang. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, heißt es da, das Stichwort Anfang. Und im Neuen Testament eröffnet der Evangelist Johannes sein Evangelium, die Geschichte, die er neu erzählt von Jesus, damit, dass er sagt, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und durch dieses Wort beginnt Gott immer wieder neu. Er spricht als der Schöpfer und ruft die Welt ins Leben. Und er spricht als Lebensbegleiter und ruft Menschen auf einen Weg und beginnt neu. Gott fängt an. Und er hat nie aufgehört anzufangen. Darf ich euch mal fragen, ist euch das klar? Ist euch das bewusst? Wir haben Gott oft so einsortiert als einen, der alt ist, uralt, ewig, schon immer. Stimmt ja auch, ist ja nicht falsch. Wir verbinden Gott oft mit Kirche, mit Tradition, mit Gemeinschaftsverband, 130 Jahre Gemeinschaft, mit Geschichte. Stimmt ja auch. Es gibt Geschichte, Segensgeschichte und Schuldgeschichte. Das Interessante aber ist, dass Gott sich nicht nur als Gott der Geschichte, der Vergangenheit vorstellt, sondern als der, der neu beginnt, der neu anfängt. Jahresfest, Stadtmission Zweibrücken, ist nicht nur der Zeitpunkt, um dankbar zurückzusehen, das auch. Es ist aber vor allem der Zeitpunkt, um aufzubrechen und loszugehen, denn Gott fängt an. Er fängt heute neu an mit euch. Startschuss. Ob eine Gemeinschaft größer oder kleiner ist, wie die Kirche sich verhält, ob es Austrittszahlen oder Eintrittszahlen gibt. Wir wissen, es gibt viele Austrittszahlen. Es geht gesellschaftlich eher zurück. Und es gibt auch in Gnadau, wie eben schon angedeutet, es gibt Rückgang. Aber wir haben einen Gott, der anfängt, der auf Anfang gepolt ist. Und der aus uns eine Anfängergemeinschaft machen will. Dazu ist er da. Und das gilt für uns miteinander und das gilt in jedem einzelnen Leben. Wir haben Grund zur Hoffnung, weil Gott anfängt. Hoffen ist das Schlüsselwort. Wir sind Hoffnungsmenschen. Dazu geschaffen und dazu berufen, weil Gott neu beginnt. Ohne Hoffnung können wir nicht leben. Darf ich euch mal fragen, hofft ihr noch? Habt ihr eine Hoffnung? Und jetzt bitte nicht nur auf den Himmel. Bitte nicht nur auf die Ewigkeit. Ja, das schon. Wir glauben an einen Gott, der diese Zeit durchbricht und überragt und überschreitet. Der Herr der Ewigkeit. Wir glauben an Jesus Christus, der den Tod überwunden hat und auferstanden ist. Ja, wir haben auch in der Sterbestunde eine Hoffnung. Aber diese Hoffnung ist nicht irgendeine Art von Jenseitsvertröstung, die uns aus dieser Welt hinausführen würde oder in enge Kammern, wo wir uns aus der Welt zurückziehen und nur noch beten in so einer Art Wartezimmer auf die Ewigkeit. Das ist grundverkehrt. Und manchmal habe ich den Eindruck, unsere Gemeinschaften, gerade auch im Gnadauer Raum, sind von dieser Art. Nur nicht in die Welt, nur Abstand von dieser Welt. Die Welt ist ja gefährlich, die Welt ist gottlos. Aber das Interessante ist, Gott sendet uns in diese Welt hinein. Jesus sagt als letztes sein Vermächtnis, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern, tauft, lehrt. Er sendet uns in die Welt hinein. Die Welt ist unser Platz, unser Raum, unser Weg geht in die Welt, raus aus dem Haus, aus dem Vaterhaus, mit Hoffnung. Hoffnungsmenschen in die Welt gesandt, mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Die Frage ist nur, hoffst du noch? Hofft ihr überhaupt noch? Habt ihr eine Hoffnung für diese Welt? Oder seid ihr am Lamentieren, nur noch am Jammern? Es gibt Hoffnung für diese Welt. Dazu sendet uns Gott. Christen sind eine Hoffnungsgemeinschaft. Wir als Gnadauer beschreiben uns als eine Hoffnungsbewegung, Movement in die Welt hinein. Hoffnung ist notwendig, sagen alle. Also Hans Jonas, einer der großen Philosophen des 20. Jahrhunderts, konnte sagen, der völlige Verzicht auf Hoffnung ist das, was das Unheil nur beschleunigen kann. Völliger Verzicht auf Hoffnung beschleunigt das Unheil. Also hoffen wir. Oder Ernst Bloch, der große Philosoph der Hoffnung, konnte sagen, wenn wir zu hoffen aufhören, kommt, was wir befürchten, bestimmt. Also hoffen wir. Damit wird Hoffnung so eine Art Zweckoptimismus. Wir hoffen, weil das unser inneres Mindset ein bisschen besser ausrichtet. Weil es überhaupt sich auch besser macht, optimistisch zu sein, vor allem für Leute, die vorne stehen, die irgendwas leiten und führen. Es ist immer besser, du bist hoffnungsvoll als negativ. Wenn ein Geschäftsführer sagt, das mit unserem Unternehmen wird sowieso nichts werden, der Markt ist schlecht und die Inflation und alles, wird nichts mehr werden, ist irgendwie ein schlechter Chef. Motiviert die Mitarbeiter auch nur so lala, würde ich mal sagen. Wie ist das in der Gemeinde? Haben wir Hoffnung? Oder glauben wir, dass alles den Bach runtergeht? Friedrich Nietzsche war Pfarrerssohn, der Atheist Nietzsche. Und er hat auch von der Hoffnung gesprochen und hat gesagt, Hoffnung ist wie der Regenbogen über dem herabstürzenden Bach des Lebens. Alles geht den Bach runter. Mein ganzes Leben geht den Bach runter. Alles geht ins Nichts, in die Leere, in die Verlorenheit. Aber Hoffnung ist noch sowas wie ein Regenbogen darüber. Tut der Seele gut, sieht schön aus. Eine Art Ästhetik des Untergangs. Manchmal kommen mir unsere Predigten so vor. Unsere Gottesdienste. Unser ganzer Glaube. Wir singen schön von der Herrlichkeit, von Gott dem König, haben so ein paar Lobpreis-Sessions. Oder wir haben ein paar klassische Momente, die Hochkultur sind und die unser Herz berühren mit Bach oder meinetwegen Beatles irgendwie auf fromm getrimmt, Religion. Aber eigentlich ist es nur so ein vages Nichts, so ein Hauch von Wassertropfen im Licht. Regenbogen über dem herabstürzenden Bach des Lebens, der Kirche, der Gemeinschaft, überhaupt des Guten in der Welt. Ist Hoffnung von der Art? Nein, ist es nicht. Hoffnung, christliche Hoffnung, gründet in dem Gott, der mit uns neu anfängt, in dieser Welt. Hoffnung ist bodenständig, geerdet, Himmel im Herzen. Ja, wir vertrauen darauf, dass Gott diese Welt neu macht. Und wir tun das im Namen Jesu Christi, des Auferstandenen. Und dann packen wir an und gehen los. Ganz bodenständig. Darf ich hier in Zweibrücken mal fragen, war jemand schon mal, der hier im Raum ist, in Bad Boll? Bad Boll, überhaupt bekannt? Ah, einer wenigstens. Bad Boll am Rande der Schwäbischen Alb, muss man nicht gewesen sein. Muss man nicht kennen. Dort gibt es ein Kurhaus, es gibt auch eine evangelische Akademie dort. Und wenn man vor dem Kurhaus steht, das das Königspaar Wilhelm und Pauline gebaut hat, württembergisches Königtum, ist lange her und so. Wenn man davor steht, dann sieht man an der Wand, an der Fassade, zwei große Initialen stehen, nämlich W und P, so mit grünen Zweigen umrankt in Stuck. Und das ist ziemlich groß. Wenn man davor steht, kannst du das immer noch sehen, W und P. Wilhelm und Pauline. So, jetzt sind in dieses Kurhaus aber irgendwann die Könige ausgezogen und es sind Vater und Sohn Blumhardt eingezogen. Pfarrer der württembergischen Kirche, erweckliche Pfarrer, die dort Seelsorge betrieben haben, die erwecklich gepredigt haben. Bad Boll wurde zu einer Art Pilgerort, Herrnhuter Gemeinschaft, Gemeinde. Und der jüngere Blumhardt ist dann sogar in den Landtag eingetreten in Württemberg, in die SPD eingetreten, hat Politik gemacht, Sozialreform, die soziale Not lag ihm auf der Seele. Der ist richtig handfest tätig geworden. Und diese Blumhardts haben also in Bad Boll gewirkt und haben dann in diesem Haus gewohnt, wo immer noch die Initialen waren, W und P, und haben das umgedeutet und haben gesagt, W und P, das steht für Warten und Pressieren. Warten und Pressieren. Wisst ihr, was Pressieren bedeutet? Schwäbisch, so ein bisschen. Kommt aus dem Französischen, aber ist ja hier nicht weit weg. Wem sage ich das? Also Pressieren bedeutet sich beeilen, sich aufraffen, was tun. Also der Schwabe sagt, wenn er eilig läuft, so weil er zur Arbeit muss, zum Schaffen und so, sagt der Schwabe, mir pressiert's. Ich hab's eilig, ich bin in Eile, in Hurry, busy, ja? Pressieren. Genau das, seht ihr, heißt hoffen. Warten und pressieren. Warten auf das, was Gott tut und was nur er tun kann. Wunder und Gelingen, dass Menschen zum Glauben kommen, dass etwas aufbricht, dass es so etwas wie eine Erweckung gibt, dass Menschen im Herzen erreicht werden, Einzelne. Dass Gemeinschaften aufblühen, das ist uns unverfügbar. Das können wir nicht machen, mit keinem Konzept, mit keiner Strategie. Aber pressieren gehört dazu. Anpacken, eilen, arbeiten, sich mühen, klug sein, überlegen, was sind die richtigen Wege, was ist Gottes Weg mit uns. Und etwas tun, warten und pressieren, das heißt hoffen. Und das ist zutiefst biblisch. Ich habe euch noch was mitgebracht. Das biblische Wort für hoffen heißt Kiwa. Schon mal gehört? Kiwa muss man nicht gehört haben. Kiwa bedeutet zugleich ein Seil spannen. Ich habe ein Seil mitgebracht. Ein Seil spannen, das, also zum Beispiel so, wenn man ein Gartenbeet anlegen will, dann ist es doch so, zumindest in Württemberg versucht man das gerade zu machen. Manche machen das auch so Pi mal Daumen und so, nach drei Bier irgendwie. Nein, man kann das aber gerade machen. Also man nimmt einen Pflock, schlägt ihn in die Erde, bindet eine Schnur dran, zieht das Seil und haut den Pflock an der anderen Stelle wieder ein. Daran entlang kannst du ein Gartenbeet abstechen oder eine Mauer bauen. Ja, wenn du so ein Mäuerchen ziehen willst, so zum Nachbarn hin, gerade Mauer, man spannt eine Schnur. Das ist das hebräische Wort, das biblische Wort für hoffen. Kiwa. Hoffen heißt, das eine Ende der Schnur des Seils ist bei mir. Da bin ich. In meiner Situation. Das sind wir in unserer Situation. Ihr als Einzelpersonen, ihr als Ehepaare, ihr als Freunde, ihr als Familien, ihr als Gemeinschaft, als Gemeinde. Das seid ihr. Und das andere, der andere Pflock, der ist dort in dem, was Gott uns verspricht. Zum Beispiel im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Zum Beispiel geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Ich werde dir das Land zeigen. Zum Beispiel die Verheißung, es werden Menschen zum Glauben kommen. Ich bin der Gott, der dich hält, der dich trägt. Und hoffen bedeutet nun, hier da, wo ich bin, an diesem Versprechen festzuhalten, an dieser Schnur entlang zu gehen, daran entlang zu leben. Das heißt hoffen. Ganz bodenständig das Wort, das uns Gott gibt, das Versprechen, seine Verheißung anzunehmen, zu packen. Wir haben nur das Wort. Es ist nur Hoffnung, nur. Aber es ist ein Wort, ein Versprechen, das uns leitet. Bis zum Himmel, den Weg durch die Welt. Mit dem Himmel im Herzen, die Welt verändern. Das tun Christen. Dazu sind wir gesandt. So ist Abraham aufgebrochen. Und er wird von Gott immer wieder an dieses Anfangsversprechen erinnert, um seine Hoffnung zu stärken. Bei Nacht sagt Gott zu ihm, Abraham, schau mal zum Himmel. Siehst du die Sterne? Kannst du sie zählen? Nein, kann er nicht. So zahlreich, Abraham, werden deine Nachkommen sein. Und das Versprechen ist gestärkt. Und die Hoffnung ist gestärkt. Und bei Tag, Abraham, siehst du den Sand am Meer? Kannst du ihn zählen? Schau mal nach unten. Nein, kann er nicht. So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham bekommt von Gott sein Versprechen immer wieder vor Augen gemalt. Er bekommt es nicht nur gesagt, einmal, dass er es hört und dann im Herzen hat. Gott erneuert es immer wieder. Und er tut es bei Tag und bei Nacht. Er lässt ihn nach oben sehen und nach unten. Die Sterne, den Sand, bei Tag und bei Nacht. Zu jeder Zeit und überall, wo Abraham hinschaut, er wird an das Versprechen Gottes erinnern. Dass Gott mit ihm geht, dass er hoffnungsvoll vorangeht. Ihr Lieben, was wir hoffen, bestimmt unser Handeln. Nur das, was wir hoffen, sind wir auch bereit zu tun, anzugehen. Deshalb die Frage, hofft ihr noch? Hofft ihr? Seid ihr am Hoffen? Hofft ihr wieder? Seid ihr bereit, dass Gott mit euch neu anfängt? Ich habe vor über 20 Jahren, ein Buch über Sabine Ball geschrieben. Die Mutter Teresa von Dresden. Eine Frau, die eine faszinierende Lebensgeschichte hat, aus Deutschland nach Amerika gezogen ist, Multimillionärin wurde und ihren ganzen Besitz wieder gestiftet hat. Als sie zum Glauben kam an Jesus, eine ganz eigene Geschichte. Sie hat mit Präsidenten zu tun gehabt und wirklich in der High Society ganz oben. Und ist dann wieder ganz nach unten gegangen, hat alles aufgegeben. Und im Alter von 68 Jahren, nachdem die Mauer gefallen war, kam sie zurück nach Deutschland. Zurück nach Dresden, wo sie einst den alliierten Angriff miterlebt und überlebt hat. Den furchtbaren Feuersturm in Dresden. Und dann kam sie mit 68 Jahren, einem kleinen Köfferchen in der Hand, mit ein paar Kleidern drin, ganz kleines Köfferchen, kein Rollkoffer, das sie tragen konnte, und $1,500. Das war alles, was sie besessen hat. Alles. Und hat gesagt, hier fange ich neu an. Hier in Dresden, wo sie gesehen hat, dass Jugendliche auf der Straße leben, dass die Dresdner Neustadt verwahrlost, dass es Straßenkinder gibt, mehr und mehr, wo ihr die soziale Not vor Augen kam und sie gesehen hat, da gibt es Menschen, denen muss ich dienen. Ich muss da anfangen. Und sie hat neu angefangen. Mit 68. Da haben andere nur noch Liegestuhl und Mallorca im Blick. Und Arztbesuche. Und hoffen, dass es noch möglichst lange durchreicht. Und sie sagt, zurück von Amerika, hier in Dresden. Da muss jemand neu anfangen. Sie hatte nicht mal ein Konzept. Sie hatte nur diese Gewissheit, hierher muss Gott. Da muss Gott neu anfangen. Und ich sehe, wem ich dienen kann, also fange ich neu an. Die Schlüsselfrage ist, wem könnt ihr dienen? Fangt neu an. Sagt nie, ihr seid zu alt, ihr seid zu klein, ihr seid zu schwach. Der Trend stünde gegen euch. Hört auf zu klagen. Macht die Klagen zu einem Gebet. Lamentiert nicht, das gilt uns auch als Kirchen. Wie ein Mehltau legt sich über die Kirchen und die ganzen Gremien diese Untergangsstimmung. Wir werden immer weniger. Ja, das stimmt. Und das Geld wird rapide zurückgehen. Und immer weniger wollen Pfarrer, Pfarrerin werden. Übrigens ist es in der Gemeinschaftsbewegung nicht anders. Das ist die beste Zeit für Gottes Neuanfang. Gott beginnt immer wieder neu. Die Frage ist nur, fangen wir an zu hoffen. Ich möchte euch Mut machen zum Anfang. Zum ersten Schritt auf dem Weg, der jetzt neu beginnt. Gott fängt neu an. Was wir hoffen, bestimmt unser Handeln. Und wir haben allen Grund zu hoffen. Deswegen lasst euch das zusagen. Geht gesegnet weiter als Hoffnungsmenschen. Und verändert mit dem Himmel im Herzen eure kleine Welt. Dazu Gottes Segen. Amen. Lasst uns beten. Ich lade ein, dazu aufzustehen. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen, dass du in diese Welt hineingekommen bist. Dass du nicht nur von oben zu uns sprichst, von oben herunter, sondern dass du in die Tiefe gekommen bist, zu uns, unseren Weg kreuzt und unser Leid trägst, unsere Schuld und all unser Versagen aushältst. Und mit uns gehst und neu beginnst. Herr, wir bitten dich, fang heute neu mit uns an. Lass uns annehmen, dass du vergibst. Lass uns verstehen, dass dein Weg heute neu anfängt. Und lass uns begreifen, dass wir dazu da sind, um anderen zu dienen. Gib uns diese Hoffnungshaltung. Und so bitten wir dich für die Gemeinden und Gemeinschaften hier in Zweibrücken, im EGV, im Krishona-Gemeinschaftswerk, in unseren Kirchen, in der evangelischen Landeskirche, hier in der Pfalz und in ganz Deutschland. Lass uns neu zu einer Hoffnungsgemeinschaft werden, zu einer Hoffnungsbewegung, die in diese Welt hineingeht und wirkt. Und wir bitten dich für die, die Verantwortung haben, groß und klein, an Orten und über Regionen, über ganze große, überregionale Bezirke und Länder, leite du sie. Gib ihnen ein festes Herz und weite für uns allen deinen Hoffnungshorizont. Und da, lieber Herr, wo uns die Hoffnung zu entschwinden droht, weil wir eingeholt werden von Krankheit, von Zweifel, von Schmerzen, von Hoffnungslosigkeit, von Krieg, von sozialen Schwächen, von Streit, von ungelösten Fragen. Da bitten wir dich, halte uns fest. Lass uns das Seil neu greifen, das du uns gibst. Und gib uns die Hoffnung ins Herz, die wir uns selbst nicht geben können. Wir bitten dich für diese Welt, lass sie nicht los, sondern eröffne du neue Wege, Segenswege zu deiner Ehre. Und all das, was uns bewegt und die Menschen, die uns am Herzen liegen, legen wir in das Gebet hinein, das du uns gegeben hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. In diesen Sonntag und in dieses Festgehen unter Gottes Segen darf ich euch bitten, aufzustehen, dass ich euch Gottes Segen zuspreche. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.